DW Menschen und Märkte.
Warum verkauft Russland mehr Waffen? Warum streiken die Platinbergleute in Südafrika? Warum leitet China Wasser um? Und warum droht Ubers Stern zu sinken? Auf diese Fragen versuchen wir in unserem heutigen Podcast eine Antwort zu geben. Am Mikrofon begrüßt Sie Zhang Danghong. Weltweit gehen die Waffenverkäufe leicht zurück. Doch gegen den Trend sind die russischen Rüstungsverkäufe im Jahr 2013 deutlich gestiegen. Das geht aus dem heute veröffentlichten Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor. Carsten Schmiester erklärt, warum sich Russland nicht entrüstet.
Militärfachleute urteilen einigermaßen vernichtend. Russlands Waffensysteme sind bis auf wenige Ausnahmen schon lange nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Große Teile der russischen Rüstungsindustrie sind mit der Sowjetunion zusammengebrochen und haben sich bis heute nicht davon erholt. Russische Waffentechnologie basiert größtenteils noch immer auf Entwicklungen aus den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und seit langem schon, nicht erst seit Beginn der Ukraine-Krise, versucht Präsident Putin, das ganz grundsätzlich zu ändern. Die Schlagzeile »Russlands Rüstungsindustrie boomt«, einer der Kernsätze des aktuellen Berichts zu weltweiten Waffenverkäufen, hat deshalb einen der Autoren nicht besonders überrascht. Simon Wesemann vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI. Er beobachtet den weltweiten Rüstungssektor seit langer Zeit und hat es so kommen sehen. Während die Umsätze der 100 großen Waffenschmieden, vor allem in den USA, teilweise aber auch in Westeuropa 2013 im dritten aufeinanderfolgenden Jahr um aktuell etwa 2% zurückgegangen sind, trotzt Wladimir Putins Russland diesem Trend, weil es sich eben nicht entrüstet, ganz im Gegenteil. So gut wie alle großen russischen Hersteller, sei es von Flugzeugen, Schiffen oder Heereswaffensystemen, sind unter diesen Top 100 und allen geht es gut, mit teils erheblichen Umsatzsteigerungen. Im Schnitt 20% plus, gegen weltweit eben 2%, und auf die US-Hersteller bezogen sogar 4,5% minus. Jetzt werden die Effekte eines 2011 zuletzt überarbeiteten und ehrgeizigen Programms der Moskauer Staatsführung sichtbar, sagt Wesemann. Es ist das Rüstungsprogramm 2020. Und der Name macht schon klar, bis 2020 sollen die russischen Streitkräfte auf NATO-Niveau gebracht werden. Umgerechnet rund 450 Milliarden Euro sind Berichten zufolge dafür vorgesehen. Wir haben im vergangenen Jahr einen sehr starken Anstieg der Verkäufe innerhalb Russlands beobachtet. Und das kommt, weil Russland sehr energisch versucht, seine militärischen Möglichkeiten zu erweitern, seine Streitkräfte zu modernisieren. Und mittlerweile kauft der russische Staat tatsächlich ein. Vor ein paar Jahren gab es nur die entsprechenden Pläne. Wir haben es also mit einem sehr ehrgeizigen Modernisierungsprogramm zu tun. Die russischen Streitkräfte würden damit deutlich schlagkräftiger. Bis 2020 ist geplant, etwa 100 neue Schiffe, darunter 20 U-Boote, in Dienst zu stellen. Rund 600 Kampfflugzeuge und um die 1000 Hubschrauber sollen beschafft werden. Es soll neue Flugabwehrsysteme geben, neue Panzer- und Truppentransporter oder neue Ausrüstungen für die Soldaten. Hochmodern mit Computern und kleinen Bildschirmen am Helm. Hinzu kommt eine Strukturreform der russischen Rüstungsindustrie. Offenbar ist es das Ziel, die entsprechenden Hersteller in rund 40 hochintegrierten und spezialisierten Konzernen zu bündeln, auch das mit massiver finanzieller Hilfe aus Moskau. Äußerst ehrgeizig das Ganze und äußerst teuer. Vielleicht am Ende zu teuer? Rüstungsprogramme wie das aktuelle hat es in Russland schon öfter gegeben und am Ende haben sie alle bislang ihre Ziele nicht vollständig erreicht. Sollte die russische Wirtschaft unter dem Druck der internationalen Sanktionen dauerhaft leiden, dann könnte auch das 2020er-Programm scheitern. Dagegen spricht nach Meinung des SIPRI-Experten Wesemann allerdings die weltpolitische Lage mit der vielbeschworenen Gefahr eines neuen Kalten Krieges. Waffen werden wieder wichtiger.
There were financial crises, of course, in Europe. There was still a feeling that certain
Ja, es gab und es gibt die Finanzkrise in Europa und das Gefühl, dass bestimmte Bedrohungen kleiner geworden sind, dass bestimmte Rüstungsprojekte wie auch Armeeverbände nicht mehr benötigt werden. Aber jetzt ist die neue Krise da, die Sicherheitskrise, und alles schaut auf Russland. Vor allem die Osteuropäer tun das. Und schon werden Rufe nach mehr Militärausgaben laut oder wenigstens nach einem Sparstopp. Am Ende also keine besonders optimistische Prognose. Die Zeit der, wenn auch nur leichten, globalen Entrüstung könnte bald vorbei sein.
Aus Stockholm berichtete Carsten Schmiester. Es gibt auf der ganzen Welt nur eine Handvoll Länder, in denen Platin wirtschaftlich gefördert werden kann. Darunter Russland, Kanada und die USA. Der größte Platinproduzent ist jedoch Südafrika. Schließlich schlummern dort 80% der weltweiten Vorräte. In diesem Jahr ruhte die Produktion 5 Monate lang. Einzelheiten von Jan-Philipp Schlüter.
Wer Platin braucht, kommt an Südafrika nicht vorbei. Das Land ist der mit Abstand größte Platinproduzent der Welt. 80% der weltweiten Vorräte werden am Kap vermutet, mehr als 50 Millionen Kilogramm. Der Großteil davon im sogenannten Bushveld-Komplex, einer rauen Region im Norden des Landes, die bis ins benachbarte Simbabwe reicht. Seit 1897 gibt es hier Platinminen. Letztes Jahr sind in Südafrika 140 Tonnen Platin abgebaut worden, ein schweißtreibender Knochenjob für Bergarbeiter. In 2 bis 3 Kilometer Tiefe ist es dunkel, staubig, heiß und enorm feucht. Teilweise sind die Gänge nur 1,20 Meter hoch, überall ragen Felsvorsprünge heraus, auf dem Boden sind Pfützen. Viel unangenehmer kann ein Arbeitsplatz nicht sein. Mit Presslufthammern müssen die Arbeiter Felsbrocken aus der Wand brechen, die werden dann mit Winden nach oben gebracht. Bis zu 12 Stunden schuften die Arbeiter pro Schicht, erst dann geht es wieder an die frische Luft. Zwischen 800 und 1100 Euro verdienen Bergarbeiter pro Monat. Viele halten das für nicht angemessen. Die Bergleute wollen mehr Geld, die Platinkonzerne sagen, sie könnten sich das nicht leisten. Immer wieder erschüttern deshalb Streiks die Platinindustrie. Dieses Jahr standen die Bergwerke 5 Monate still. Vor 2 Jahren kam es im Platingürtel nordwestlich von Johannesburg zum größten Blutbad in Südafrika nach Ende der Apartheid. Polizisten haben 34 streikende Bergarbeiter getötet. Bis heute ist niemand für das Massaker von Marikana zur Verantwortung gezogen worden. Trotz aller Probleme, für Südafrika ist die Platinindustrie enorm wichtig. Sie beschäftigt mehr als 120.000 Menschen, ist der größte Devisenbringer für das Land. Wenn es der Platinindustrie schlecht geht, leidet die gesamte südafrikanische Wirtschaft.
Jan-Philipp Schlüter berichtete. Von Südafrika nach China. Dort wurde das Herzstück des größten Wasserumleitungsprojekts der Welt fertig. Am Wochenende wurde damit begonnen, über ein neues Kanalsystem Wasser von Zentralchina nach Peking umzuleiten. Über 1400 Kilometer ist diese Umleitungsroute lang. Das entspricht der Entfernung von Neapel nach Bremen. In 2 Wochen soll das erste Wasser in der chinesischen Hauptstadt ankommen. Für das Projekt, von dem einst schon Mao Zedong träumte, wurden gigantische Kanäle gebaut, Stauseen erweitert, Pumpstationen errichtet und Hunderttausende Menschen umgesiedelt. Doch lösen kann das Mammutprojekt die Wasserprobleme in China nicht. Ruth Kirchner berichtet.
Keine Zeremonie, keine Reden, keine Fanfaren, nur eine Meldung in den Staatsmedien. Vom Danjiankou-Staudamm im zentralchinesischen Hubei fließt jetzt Wasser Richtung Norden. Nach mehr als 10 Jahren Bauzeit und Ausgaben von über 50 Milliarden Euro. Ein Meisterstück der Baukunst und Planung, sagt einer der Chefingenieure, Shen Fangshang. Es ist ein Grundlagenprojekt, das der wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes dient, vor allem der ökonomischen Entwicklung des Nordens. Denn Chinas Norden trocknet aus. Einige Provinzen haben pro Einwohner weniger Wasser als Wüstenstaaten im Nahen Osten. Die Süd-Nord-Wasserumleitung soll Abhilfe schaffen. Ein erster, kleinerer Kanal im Osten wurde bereits letztes Jahr eröffnet. Der neue Mittelkanal, das Herzstück, kommt jetzt dazu. Allein die Metropole Peking soll damit in Zukunft 1/3 ihres Wasserbedarfs decken. Doch der Preis ist hoch. Entlang der 1400 Kilometer langen Umleitungsroute wurden über 340.000 Menschen umgesiedelt. Zum Beispiel die alte Frau Tsui in der Provinz Hebei. Dort, wo sie ihre Felder hatte, durchschneidet jetzt der Kanal das Land, so breit wie eine Autobahn. Statt ihren eigenen Hof zu bewirtschaften, muss sich Frau Tsui als Erntehelferin verdingen und ist stinksauer. Wir haben nichts von dem Umleitungsprojekt. Unser Land wurde uns genommen. Die Entschädigung war gering. Wovon sollen wir jetzt leben? Die Regierung insistiert, dass 100 Millionen Menschen in Nordchina von dem Umleitungsprojekt profitieren. Aber die Segnungen seien sehr ungleich verteilt, sagt Gao Zhong von der Pekinger Nichtregierungsorganisation Sauberes Wasser. Wenn man sich die Kosten anschaut, ist das Wasser für Peking sehr teuer. Die Umsiedlungen, die Brücken und Tunnel für den Kanal. Die Städte entlang der Route profitieren und die Wirtschaft. Aber auf dem Land sieht das anders aus. Die Landbevölkerung bekommt von dem Wasser nur ein Drittel. Und vielerorts bekommen die Bauern gar nichts. Auch ökologisch ist das Umleitungsprojekt umstritten. Unklar ist, ob Zentralchina tatsächlich genug Wasser hat, um den fernen Norden mitzuversorgen. Vor allem werde das Projekt die Wasserknappheit im Norden nicht beseitigen, wenn nicht auch ein radikales Umdenken einsetze, sagt der Wasserexperte Ma Jun. Wir müssen effizienter mit dem Wasser umgehen. Wir brauchen bessere Wasserkreisläufe. Da gibt es noch sehr viel Potenzial. Die Effizienz der Wassernutzung ist gering, etwa in der Landwirtschaft oder in der Industrie. Da liegen wir weit hinter den Industrieländern zurück. Andere werden noch deutlicher. Durch die rasche Industrialisierung sind in den letzten 20 Jahren tausende Flüsse in China ausgetrocknet. 70% des Süßwassers ist verschmutzt. Wenn wir so weitermachen, heißt es bei der NGO Water Risk, hat China bald überhaupt kein Wasser mehr. Auch nicht für die Industrie.
Ruth Kirchner über das größte Wasserumleitungsprojekt der Welt. Es klingt vielleicht doch ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Ein junges Unternehmen aus Kalifornien mischt die Taxibranche auf. Mit günstigen Preisen, einer komfortablen App zum Bestellen und Bezahlen und freundlichen Fahrern, für die Kundenservice an erster Stelle steht. In jüngster Zeit häufen sich jedoch Meldungen über Fahrer, die Fahrgäste verletzt oder sogar vergewaltigt haben sollen. Wegen zu laxer Sicherheitsprüfungen der Fahrer muss sich Uber nun auch in seiner kalifornischen Heimat vor Gericht verantworten. Ist Ubers Stern schon im Sinkflug? Wolfgang Stuflesser berichtet.
Wenn man das Prinzip Taxi heute erfinden würde, es sähe wohl aus wie Uber. Einfach mit einer App einen Wagen bestellen, einsteigen, bargeldlos bezahlen, fertig. Jeden Monat startet Uber seine Dienste in weiteren Städten auf der ganzen Welt und wird derzeit von den Investoren mit sage und schreibe 40 Milliarden Dollar bewertet, 32 Milliarden Euro. Doch es gibt auch Meldungen wie diese.
Tonight, shocking details emerge in the Delhi rape case. How the accused
driver. In that Uber car who allegedly raped that young woman.
Indische Fernsehsender berichten über einen Fall, in dem ein Uber-Fahrer seinen weiblichen Fahrgast vergewaltigt haben soll. Später stellte sich heraus, dass der Mann einschlägig vorbestraft war. Inzwischen hat die Stadt Neu-Delhi Uber verboten. Im amerikanischen Chicago ermittelt die Polizei in einem ähnlichen Fall. Das Problem, die Uber-Fahrer sind oft Privatleute und durchlaufen zum Beispiel nicht den in den USA üblichen Sicherheitscheck, bei dem die Fingerabdrücke mit den Vorstrafenregistern abgeglichen werden. George Gascone, Bezirksstaatsanwalt in Ubers Heimatstadt San Francisco, hat nun offiziell Klage gegen Uber eingereicht. Er sagt, Uber belüge seine Kunden mit der Behauptung, die Fahrer durchliefen den besten Sicherheitscheck der Branche. Denn, so Gascone, der beste Check sei nach wie vor das Überprüfen der Fingerabdrücke.
Wenn ich sage, dass du das Beste machst, dann wäre das Beste die Fingerabdrücke. Wir sind nicht.
Das zuständige Gericht könnte, wenn es der Argumentation folgt, Uber zu heftigen Geldstrafen verurteilen. Allerdings hat sich Uber mit seinem dicken Geldpolster schon mehrmals von solchen Strafen nicht kümmern lassen, hat trotz Verboten weitergemacht. Der 38-jährige Firmenchef sieht sich in einem politischen Wahlkampf. Uber sei der eine Kandidat und der andere das Taxikartell, sagte Travis Kalanick im Interview mit CNN.
We're in a political campaign. I didn't totally realize that at first. And the candidate is Uber. And our opponent is the taxi cartel.
Und in diesem aggressiven Selbstbewusstsein liegt womöglich Ubers Problem.
Culture comes from the top and the senior executive sets a tone.
Die Firmenkultur werde von oben bestimmt, sagt Technikjournalistin Sarah Lacey beim Fernsehsender Bloomberg. Deshalb fordert sie von Kalanick und seinen Managern einen anderen Umgang mit den Vergewaltigungsvorwürfen gegen die Fahrer.
What we see over and over again when Uber gets in these PR messes, they never fire anyone responsible.
Wir erleben es immer wieder, wenn so ein Vorwurf gegen Uber mal laut wird. Dann wird kein Verantwortlicher gefeuert. Welche Botschaft sendet das in die Firma? Als Uber-Manager werde ich belohnt, wenn ich Risiken eingehe, und zwar solche, die oft damit verbunden sind, das Leben der Kundinnen zu gefährden.
Lacey beobachtet Uber schon seit Jahren. Sie sieht für das Führungsproblem der Firma nur einen Ausweg.
This is the first time in Silicon Valley, my time covering Silicon Valley, I have ever thought.
Seit ich über Silicon Valley berichte, ist das der erste Fall, in dem ich glaube, dass es gut für die Firma wäre, wenn sie sofort an die Börse ginge. Investoren an den Finanzmärkten würden es nicht zulassen, dass eine Person so viel Macht hat und nicht kontrolliert wird.
Public market investors would not let one person have this much power and control unchecked.
Fraglich, ob dieser Wunsch so bald in Erfüllung geht. Und so lange macht Uber weiter wie bisher. Auch in Neu-Delhi fährt Uber mit denselben Fahrern weiter, trotz des Verbots und trotz des Vorwurfs der Vergewaltigung.
Das war ein Bericht von Wolfgang Stuflesser. Das war's auch von uns. Jan Eisenberg in der Technik und Zhang Danghong am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.